für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Was für ein spannendes Wochenende in Schwarz-Gelb. Es gab den 2-1-Sieg in Köln mit ganz viel Diskussion hinterher, sowohl über Leistung von Spielern als auch über Leistung von Schiedsrichtern und Entscheidungen. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber Lars Ricken hat dann tatsächlich am Sky-Tisch gesagt, wir werden nicht mit Julian Brandt verlängern. Und das war dann das Thema, was, glaube ich, alle Rückfahrten, alle Autofahrten, alle Stammtische, alle Diskussionen beherrscht hat. Und damit hallo zu Auf Süd. Hi Patrick.
Hallihallo, Jesko.
Wie hast du es aufgenommen, den Moment, wo Lars Ricken es dann auch offiziell gesagt hat?
Ja, ich habe natürlich ganz gespannt zugehört, weil ich natürlich wusste, dass die Frage gestellt wird und war dann ganz gespannt, in welche Richtung er antworten wird. Find gut, dass er das jetzt so klar gesagt hat. Man kann natürlich drüber streiten, über die Art der Kommunikation, ob das korrekt war, ob das nicht korrekt war. Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast oder auch für unser Format Gesagt gemeint, was es auch mit dem lieben Uli Köhler gibt bei uns auf Sky. Aber grundsätzlich eine Entscheidung, also wichtig ist erstmal früh zu kommunizieren, dann auch wertschätzende Worte gegenüber dem Spieler zu finden.
Das ist so ein bisschen untergegangen, ne? Also ja, Lars Ricken hat nicht, also ich fand, er hat keine glückliche Figur da abgegeben, weil ich merkte, er hat ein Drehbuch, was er abarbeiten möchte, und er hat sich ganz doll darauf konzentriert, dieses Drehbuch abzuarbeiten. Und dabei ist so ein bisschen die Herzlichkeit verloren gegangen, aber auch er hat wertschätzende Worte für Julian Brandt gefunden.
Lass uns doch mal kurz damit reingehen, Jesko. Du hast im Nachklapp am Sonntag Zahlen, auch auf deinen Kanälen, auch bei uns auf Sky, rausgehauen, die natürlich schon auf der einen Seite beeindruckend sind, was Julian Brandt angeht. Genau. Nicht nur in der aktuellen Saison. Ich meine, er ist in der All-Time-Scorer-Liste sehr, sehr weit oben dabei bei Borussia Dortmund, zählt zu den Top 5. Was hast du da für Zahlen? Hast du es noch im Kopf?
Ja, habe ich tatsächlich noch im Kopf. Ganz lustig mal einen Blick hinter die Kulissen. Ich hatte eine Live-Schalte aus Dortmund und die Kollegen haben mir vorher gesagt, also Jesko, pass auf, kommt ein O-Ton, es wird anmoderiert, dann kommst du. Und ich habe dann noch auf mein Handy geguckt und mir nochmal, weil Zahlen, ne, wie schnell wirft man da was durcheinander? Ich habe dann halt mich nochmal darauf konzentriert, die richtigen Zahlen zu haben. Und dann haben die mich schon angesprochen, weil der O-Ton nicht gekommen ist. Und dann habe ich die Frage nicht gehört.
Ach so.
Und dann, ja, das war ein bisschen doof. Also wer es gesehen hat, jetzt wisst ihr, woran es gelegen hat, warum ich da so ein bisschen verdattert stand und überhaupt nicht zugehört habe und dann versucht habe, das Ding zu retten, es dann natürlich noch schlimmer gemacht habe. Und dann haben wir aber sozusagen nochmal resettet und von vorne angefangen und dann hat alles funktioniert. Also kommen wir zu Julian Brandt und kommen wir zu den Zahlen. Es gibt eine Zahl, die ist super beeindruckend. Also Julian Brandt spielt seit 7 Jahren in Dortmund, hat fast 300 Pflichtspiele plus X, ne, also plus Freundschaftsspiele etc. Für den BVB gespielt. Verpasst hat er in dieser Zeit 27 Spiele. Mhm. 27 Pflichtspiele. Wenn man das mal im großen Ganzen betrachtet, ist das eine unfassbar beeindruckende Zahl. Das heißt, du hast einen Spieler, der im Prinzip immer zur Verfügung steht. Ja, das ist eine Qualität, die kann und die ist heutzutage ganz entscheidend. Mhm. Ja, ich verstehe jede Kritik, aber nehmen wir einmal das. Und er macht halt jede Saison im Durchschnitt etwa 17, 18 Scorer, manchmal drüber, manchmal auch deutlich drunter. Es gab auch mal eine Saison, wo Sancho, Reus und Haaland gezaubert haben. Da war er ein bisschen drunter, da hatte er vielleicht auch ein bisschen eine andere Rolle. Aber er ist einer, der dir in der Saison bis zu 20 Scorer garantiert.
Mhm. Und das gut, jetzt gerade ist er bei 10-3, oder?
Genau, also bei 13. Ja. Ne? Ja. Und wir haben noch 9 Spiele. 11 Spiele. Ja. 9 Spiele haben wir noch. Mhm. Also der kann ohne Probleme noch an diese 20er-Marke rankommen. Ne? Mhm. Das sind Zahlen, die musst du, wenn du einen neuen Spieler holst, und jetzt gehe ich schon mal in die Richtung, teuer bezahlen. Mhm. Ist es einfach so. Wir reden gleich auch noch mal ein bisschen über die Kritik an Julian Brandt, ob die berechtigt ist, wo sie nicht berechtigt ist, wie ich finde. Ja. Aber das sind erstmal Zahlen, die liegen auf dem Tisch und die sind beeindruckend. Und du hast halt auch einen Spieler, der extrem wichtig für die Kabine ist, der ein Kit in der Kabine ist zwischen den einzelnen Spielern, zwischen einzelnen Gruppen, zwischen Jungen, zwischen Älteren. Er kommt eigentlich mit allen gut aus. Hm. Und das sind jetzt die Pros.
Ja. Ist aber Jesko, wenn ich kurz einhaken darf, also wirklich Fabelzahlen, wobei Fabelzahlen, aber es sind gut, sehr gute Zahlen, 56 Tore, 69 Assists, 298 Spiele, wird die 300er Zahl dann auch an Pflichtspielen für den BVB knacken, 200 in der Bundesliga hat er ja schon vor ein paar Wochen geknackt, also das ist schon beeindruckend. Trotzdem gibt es einige Argumente, die kontra sind, denn für mich steht absolut Julian Brandt wie kein zweiter Spieler von Borussia Dortmund für Borussia Dortmund, also für dieses Auf und Ab. Er steht einerseits für berauschenden Fußball, für Champions League Spektakel, für wir können es ins Champions League Finale schaffen. Er steht aber auch für Spiele, in denen er untertaucht, in denen der BVB untertaucht, was er in den letzten Jahren dann auch zu oft gezeigt hat, also zu sehr Schwankungen, nicht immer diese brutale Konstanz reinbekommen. Ja, jetzt auch gegen Köln. Er hat, finde ich, kein gutes Spiel gemacht. Wie ganz viele, kommen wir später in der Retroperspektive nochmal drauf. Ja. Aber er ist an der Torbeteiligung wieder dabei. Ne? Das ist, das darf man tatsächlich auch nicht vergessen. Und es gibt noch einen zweiten Punkt. Jesko, du sagst zwar, er ist in der Kabine wahnsinnig wichtig. Das ist so, als, du hast es gut angesprochen, als Kit, als Verbindungsspieler, aber eben nicht als Führungsspieler. Er wird nie ein Lautsprecher, er wird nie der, der in der Kabine den Jungs sagt, wo es lang geht, was sie zu tun haben. Aber trotzdem, und das wird dir auch fehlen, ist er einer, der den Verein nach außen repräsentiert hat, dass er dann auch in Interviews vor die Kameras gegangen ist, auch als es nicht gut lief, das hat er sehr, sehr oft gemacht. Und das sind natürlich alles Punkte, die man nicht außer Acht lassen muss.
Hundertprozentig, ja, hundertprozentig. Du musst ja immer das Gesamtpaket nehmen. Ne? Und wenn man sich dann wirklich auch so entscheidende Spiele anguckt, auch in dieser Saison, dann ist Julian Brandt halt einer, der macht eine gute Mannschaft besser. Aber er schafft es halt nicht, in den Momenten eine schlechtere Mannschaft gut zu machen. Mhm. Ja, das ist halt, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist auch ein Problem, was sich jetzt schon Jahre beim BVB durchzieht. Wenn sie im Flow sind in Spielen, dann läuft das alles. Aber diese Spiele, wobei wir diese Saison da mal ausklammern können, aber da kommen wir gleich beim Köln-Spiel auch nochmal zu. Da fehlt einem halt auch das Aufbäumen. Und das ist nicht Julian Brandts Rolle, die er selbst auch einnimmt. Und dann frage ich mich auch, ist das die Rolle, die man von ihm erwarten muss? So, habe ich einen Spieler Julian Brandt und ich oktroyiere dir jetzt eine Rolle, die du gar nicht erfüllen kannst. Ja, mach mich zum Lokführer, kann ich auch nicht.
Ja.
Ne, so, das geht halt nicht. Ne? Und deswegen frage ich mich immer so, ja, die Kritik verstehe ich, aber habe ich nicht genug andere Führungsspieler, dass ich jetzt nicht unbedingt Julian Brandt als den brauche, sondern den für diesen Touch, diesen Doppelpass mit Maxi Bayer im Strafraum vom ersten FC Köln, wo du dann das 2-0 schießt, weil du eben diesen genialen Moment hast. Aber ich verstehe natürlich, dass ein Julian Brandt mit seiner Erfahrung, mit seiner Klasse und mit seiner mit dem Gehalt, was er dann auch bekommt, natürlich auch verpflichtet ist, mehr Verantwortung zu übernehmen.
Ja, 48 Länderspiele, auch beim DFB nie unumstritten, mal dabei, mal nicht dabei. 29 Jahre alt.
Wer sich wundert, wenn hier irgendwas brummt im Hintergrund, wir haben die Handwerker im Haus, die kommen auch nachher noch zu mir, aber ich konnte die jetzt erstmal zu den Nachbarn schieben, damit wir in Ruhe die nochmal aufnehmen können.
Und bei mir im Arbeitszimmer wird gerade gestrichen und deswegen bin ich ausgewichen hier ins Esszimmer halb.
Also wir geben irgendwo alles, um euch auf Süd zu bringen.
Wo ist denn hier irgendwo? Genau, hier ist noch mein Pokal, den ich mal als C-Jugendtorwart von Charlie Körbel entgegengebracht bekommen habe.
Siehst du, den
habe ich extra nochmal hingestellt.
Bundesliga-Rekordspieler.
So ist es. So ist es. Wobei der wahrscheinlich von Olli Baumann irgendwann abgelöst wird.
Ja, gut möglich. Ja.
Kann gut sein. Du, lass uns bei Julian Brandt bleiben, der jetzt noch kein Rekordspieler ist, aber der einer ist, der wahnsinnig polarisiert. Ich meine, das war jetzt auch in den, du hast gesagt, auf Autofahrten, auf Rückfahrten, im Stadion, in den Kneipen war das ein Diskussionsthema, auch auf Social Media. Wahnsinnig viel Engagement, wie man heute sagt, wahnsinnig viele Kontakte und Kommentare. 50-50,
ne? Extrem 50-50. Also die einen sagen, sehr gut, der muss weg, weil Dortmund braucht einen Neuanfang. Die anderen sagen, hey, wie kannst du so einen Spieler abgeben?
Ja.
Der steht für Borussia Dortmund, der bringt dann auch, ist auch einer der wenigen jetzt aktuell im Kader, die auch noch diesen, dieses etwas haben, was halt viele sehen möchten. Und das ist sehr, sehr gespalten, die Meinung.
was das ich sag dir mal was, wenn sie deutscher Meister geworden wären oder wenn sie Champions League-Sieger geworden wären, was ja beides tatsächlich möglich gewesen wäre, wenn das Quäntchen Glück so ein bisschen mehr auf, oder auch das Können ein bisschen mehr in dem Moment auf deiner Seite gewesen wäre, dann würden wir, glaube ich, über einen der größten Dortmunder Spieler reden. Und jetzt reden wir halt nur über Julian Brandt, der immer irgendwie in der Kritik stand und an dem sich die Leute auch teils abgearbeitet hat. Ich glaube, dass sowas auch mit, also klar, jetzt Marco Reus hat nichts gewonnen mit dem BVB und ist natürlich nochmal einige Stufen drüber, in die Julian Brandt nicht kommen kann, aber ich glaube, dass ihm so ein Titelchen dieser großen, oder ein Titel dieser großen Ordnung, mein DFB-Pokal hat er geholt mit BVB, aber dieser Corona-DFB-Pokal, Reus, ich glaube, dass ihm, ja, dass ihm das,
also genau, nichts gewonnen
ja,
ist bei
ja,
Reus.
Ja.
Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, aber das, also Reus hat DFB-Pokale gewonnen.
Richtig,
mit Borussia Dortmund. Und Reus ist halt der eine Spieler, wenn man ehrlich ist, der all die Kriterien erfüllt hat, die alle immer fordern, ne? Ja, nicht Dortmund als Durchlauferhitzer genutzt, um dann woanders nochmal große Karriere zu machen, sondern trotz Angeboten, ne, ist er immer da geblieben. Ja. Und er hat eigentlich genau diese Rolle erfüllt, die immer erwartet wurde von Sanchos, von Haalands, von Hakimis, von was weiß ich nicht, wem, von Mkhitaryans, von Gündoğans. Ne, Reus hat das erfüllt und jetzt wird es Julian Brandt eben nicht erfüllen, der aber natürlich auch ein anderes Standing im Verein und bei den Fans hat, als es Marco Reus hatte.
Ja, definitiv. Lass uns den Fall nochmal aufdrösen, also so generell, ne, 2019 gekommen als eins der größten Talente in Deutschland von Bayer Leverkusen für 25 Millionen
damals,
ne? Genau.
Fast ein Schnäppchen gewesen. Ja. Den haben sie Leverkusen fast ein bisschen abgezogen zu dem Preis damals, ne?
Ja, definitiv so, ne? Und trotzdem, jetzt nicht in der Anfangsphase, aber dann gab es immer Momente, ich habe mal auch alte Tweets von mir angeguckt von 2021, 22, 23, gefühlt war es jeden Sommer so, dass Julian Brandt als Verkaufskandidat dastand und das und dass es irgendwie hieß, Vereine aus England, Vereine aus Spanien haben sich erkundigt, ein Abgang ist möglich, eine Summe von 15 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen. Also das war immer ein Thema, dass ein Julian Brandt den Verein grundsätzlich verlassen könnte. Und um den Fall jetzt vielleicht mal aufzudröseln, wie es in diesem Jahr war, grundsätzlich in Richtung Oktober, November, gab es da schon auch Berichte, dass der BVB überlegt, mit Julian Brandt weitermachen zu wollen, dass der BVB Julian Brandt dann auch tatsächlich etwas hingelegt hat. Da reden wir nicht von einem unterschriftsreifen Papier, aber zumindest wusste Jürgen, der Papa von Julian Brandt, der ihn berät, und auch Julian, was er beim BVB verdienen könnte, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Und dann hat das ewig lange gebraucht und gedauert. In Marbella hat man immer wieder nachgefragt. Julian hat gesagt, ich habe einen kurzen Draht zu Sebastian Kehl, werde mich hinsetzen, gucken, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und dann habe man, so hat es Lars Ricken dann ja gesagt, offene Gespräche geführt, eben mit dem Ergebnis, dass es nicht zu einer Einigung kommt und der Vertrag nicht verlängert wird. Julian Brandt hat beim BVB einst mal 12 Millionen Euro fix verdient mit ein bisschen Prämien. Das war noch so dieser alte Zorc-Vertrag. Das wurde er dann im Zuge der letzten Verlängerung gedeckelt auf 7 fix plus Prämienzahlungen, wo er dann auf 9 ungefähr kommen könnte. Realistisch wahrscheinlich bei den Spieleinsätzen eher dann die Richtung 8. Und da hat der BVB gesagt, zu der Summe ist es klar, dass wir nicht nochmal verlängern. Dass es dann etwas unter dem ist, was er jetzt gerade hatte. Und dann soll es, so haben wir gehört, gar keine großen Verhandlungen gegeben haben, dass irgendwie der Brandt gesagt hat, ich will mehr oder ich will in die Richtung. Man hat sich da offen in die Augen geguckt und hat dann einfach gemerkt für beide Seiten, sowohl der BVB, es passt vielleicht nicht mehr richtig zusammen, wir wollen den klaren Cut machen, wir wollen dann doch was anderes machen. Und am Ende auch Julian Brandt, der oft auch als Sündenbock hingestellt wurde, dem diese Rückrunde auch der vergangenen Saison, glaube ich, sehr zugesetzt hat, wo er, oder die grundsätzliche Saison, die letzte, wo man unter Kovac gerade so noch die Champions League erreicht hat, wo er auch unter dem Shahin-Fußball auch immer sehr ins Brennglas gerückt ist. Das war dann, glaube ich, auch so
ein Moment, einer der größten, zu sagen, der größten Vertreter war von Nuri Sahin.
Ja. Ne? Ja, von dem Fußball, ne, der auch grundsätzlich zu ihm Ballbesitz, Fußball, aktiver Fußball, die Grundidee gepasst hat. So, und jetzt waren auch zwei Spiele nochmal, ich will nicht sagen entscheidend, aber vor allen Dingen auch die Spiele gegen Tottenham, gegen Bergamo in der Champions League, wo der BVB am Ende nicht erfolgreich war, die in den Sand gesetzt hat und wo die Bosse auch nochmal so ein bisschen für sich gemerkt haben, mehr aufbäumen von einem Spieler wie ihm, der eigentlich ein Führungsspieler sein sollte, der ein Spiel vielleicht dann auch mal an sich reißen kann. Und das waren schon nochmal so zwei Momente, wo sie gemerkt haben, wenn es jetzt hier nicht weitergeht, dann machen wir irgendwo einen Cut und versuchen dann einen Neuanfang zu starten. Und ich bleibe dabei, Julian Brandt ist für mich einer der underratedsten Spieler, einer der mit den größten Fähigkeiten. Aber ich bleibe dabei, dass es eine richtige Entscheidung von beiden Seiten ist, sich da zu trennen, wenn, und das wird wichtig sein im Sommer, so, wenn da ein richtiger Entschluss dann getroffen wird und genau, da dann auch jemand geholt wird, der dir wirklich diese Tore und Scorer wirklich garantiert. Und da können wir gleich auch über das Profil sprechen, was der BVB sucht, aber das ist so das, woran ich denke. Wie siehst du es?
Ja, und genau da wollte ich auch drauf hinaus. Du kannst diesen Cut machen, auch aus Julians Sicht. Ich meine, der wird jetzt 30, ist doch auch nett, sich dann nochmal was anderes anzuschauen als den Phoenixsee in Dortmund. So ungefähr, weißt du? Es gibt, gibt auch schöne Ecken in London, es gibt auch schöne Ecken in Spanien. Ich finde das völlig legitim, wenn du nicht so, also nicht so reingeboren wirst, wie jetzt zum Beispiel ein Marco Reus in so einen Verein, dann verstehe ich das total. Und Julian Brandt ist halt auch wirklich jemand, der sehr open-minded ist. Ne? Der ist wirklich jemand, der mit offenen Augen durch die Welt geht, der auch viele Interessen hat. Der halt auch, muss ich aber auch sagen, sehr sympathischer Typ ist, gerade so beim im Dialog, beim Interview, vorm Interview, nach dem Interview, ne, das ist ein sehr guter
Typ. Ja, ist ein super Typ.
Von daher kann ich das 100% verstehen. Ja. Aber, und du sagst es halt richtig, der Verein muss halt sich wirklich im Klaren sein, dass sie nicht nur den Spieler ersetzen müssen, sondern sie müssen halt auch die Stats, die Statistiken ersetzen. Ne? Und wenn wir dann mal Moneyball spielen, mache ich ja mal ganz gerne. Moneyball, wer es nicht kennt, Film, nach einer wahren Begebenheit, über einen Baseballclub aus den USA, die angefangen haben, Spieler nach Statistiken zu kaufen, beziehungsweise zu verpflichten. Ja, und gesagt haben, okay, der hat zwar ein hinkendes linkes Bein, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber der kommt auf Base. Und das ist halt bei Julian Brandt so. Du hast halt, und das haben wir ja gerade vorgetragen, gesicherte Statistiken. Ja, und du musst als BVB dir jetzt im Sommer klar sein, dass du, um solche Statistiken zu bekommen, viel Geld in die Hand nehmen musst. Oder sagst, wir haben mit Samuele Inacio zum Beispiel einen, oder mit Justin Lerma einen, den wir schon verpflichtet haben, dem wir zutrauen, in diese Rolle kurzfristig reinzuwachsen.
Ja. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich habe tatsächlich das Wochenende dazu auch viel telefoniert und zu verstehen bekommen, dass sie, wie du es völlig richtig ansprichst, auch den Weg mit einem Lerma, aber dann vor allen Dingen mit einem Inacio nicht nur weitergehen wollen, sondern den auch forcieren wollen, aber jetzt dann von den Jungs nicht erwarten, dass sie in dem jungen Alter auf drei Wettbewerben auf einem Top-Niveau tanzen, sondern dass sie halt so rangeführt werden, dass sie dann 2027, 28 dann auf einem Top-Level sind, was dann im Umkehrschluss heißt, der BVB sucht einen externen Spieler, der Nachfolger von Julian Brandt dann am Ende sein soll. So, grundsätzlich vom Profil her, klar, soll das einer sein, der wie Julian Brandt dir Stats auch garantiert, aber der dann vor allen Dingen auch ein Führungsspieler und auch ein Lautsprecher in der Kabine ist. Ich sage jetzt mal ein Typ Granit Xhaka, der vielleicht noch nicht so ganz alt, in Anführungszeichen, jetzt nicht, dass Granit Xhaka alt ist, aber der vielleicht doch nochmal ein paar Jährchen jünger ist, aber auch nicht der ganz Junge, also schon auch vom Profil jemanden, der dir dann auch wirklich sofort weiterhilft. Und das wird, glaube ich, echt nicht einfach. Es kann auch ein 20-Jähriger sein oder jemand à la Cherki, der dir dann wirklich sofort die Stats garantiert, aber der halt nicht diese Schwankungen und diese Inkonstanz drin hat. Und die hat, du weißt, ich bin Lieblingsspieler von, ich bin ein Fan von Rayon Cherki, aber diese Schwankung hat auch ein Rayon Cherki. So, und da bin ich jetzt gespannt, was der BVB macht. Der steht jetzt nicht kurz davor, irgendwie jemanden zu verpflichten oder hat da schon jemanden an der Angel. Wird jetzt in Gespräche gehen, wird das intensivieren und wird dann auch Profile vor allen Dingen erarbeiten. Heute ist wieder Direktorensitzung, auch Geschäftsführersitzung beim BVB, wo man dann natürlich auch in Scouting-Sitzungen dann solche Profile dann durchgeht und bespricht. Und das wollen sie jetzt erst nochmal final festzurren, um dann da voll in die Dialoge reinzugehen. Und da bin ich wirklich gespannt, auch wie mutig sie sind. Das kann jetzt eine Chance sein für den BVB. Nicht nur das, auch perspektivisch. Süle geht, Özcan geht, ein Sabitzer ist ein Verkaufskandidat, ein Adeyemi, ein Girassi. Du hast da schon auch Möglichkeiten, dann zu sagen, wir gehen jetzt einen neuen Weg mit den geilen Talenten, die du hast. Ein Bratsches, der kommt, ein Albert, ein Reggiani, ein Bellingham, der noch jung ist, ein Enzo Duarte, ja, ein Kaba. Also du hast junge Spieler im Kader und die jetzt in so eine neue Hierarchie, in so eine neue Mannschaft, die sich vielleicht dann auch entwickelt, mit reinzupflanzen, das kann schon sehr spannend sein. Aber das ist jetzt gerade ein extremer Scheideweg und auch extrem wichtige Monate, die jetzt dann auf den BVB zukommen.
Total. Und da sind wir uns hoffentlich einig, das klingt vor der Saison immer mega romantisch und das klingt total toll. Und wir bauen ein Gerüst mit einem Kobel, Anton und Metscher und bauen dann die Jungen drumherum. Mhm. So, dann lass die mal im Oktober Siebter sein. Ja, ne? Dann geht das Geschrei aber sofort wieder los. Ja, und dann wird auch bei den Aktionären gefragt, ja, was ist denn da los? Ihr müsst aber hier auf dem gleichen Niveau wie in den letzten Jahren spielen. Das geht so nicht. Ne? Also da gibt's halt auch immer aus der Richtung ganz viel Druck, wirtschaftlichen Druck beim BVB, die Champions League zu erreichen. Und deswegen habe ich immer die Furcht, dass sie sich einfach so einen Umbruch und wir machen jetzt einen Cut und setzen auf die Jugend, das gar nicht trauen können, weil einfach der Druck, gerade der wirtschaftliche Druck in dem Konzern Borussia Dortmund zu groß ist.
Das ist so. Jesko, ich überlege, wir haben das nicht vorher besprochen, ob wir es machen oder ob wir es nicht machen. Ich will aber eher, dass wir eine kleine Diskussion darüber machen. Und zwar haben wir ja viel telefoniert am Wochenende und uns ist weiterhin zu Ohren gekommen, dass ein Name beim BVB diskutiert wird. Weiterhin. Wir wissen natürlich, was wir damit auslösen. Ja. Zumindest können wir Pro und Kontras nochmal kurz diskutieren. Mhm. Er könnte die Rückennummer 10 direkt bekommen und er könnte auch keine große Eingroovungszeit gebrauchen, weil er sich bestens auskennt. Also kurzum, der Name Jadon Sancho fällt natürlich auch wieder in Dortmund und auch auf der Ebene, die da eben drüber entscheidet. Und da wird auch sehr kontrovers diskutiert. Also jetzt nicht, ne, BVB denkt an Rückkehr von, so weit sind wir nicht, ganz und gar nicht, aber zumindest sprechen sie darüber und diskutieren darüber. Und das ist natürlich auch klar, der ist ablösefrei, der kostet nichts, der wäre auch bereit für weniger, so wie wir das hören, zu spielen, als er jetzt zuletzt verdient hat und ist natürlich weiterhin, hängt mit seinem Herz am BVB, Jadon Sancho. So, nur,
was ich sag
auf der
da?
Einen Seite, was auch ein Lieblingsspieler, ja, was tue ich da, ne? Du denkst auch schon, Mist, mein Postfach, jetzt geht's los.
Ja.
Nein, sollte man ernsthaft darüber nachdenken oder sollte man es nicht tun? Weil es sind ja auch viele Fragen, die wir bekommen. Wir beantworten sie schon gar nicht, weil wir sagen, nicht schon wieder das Sancho-Thema, aber.
Es ist super, super spannende Frage. Also, auch da sehen wir es mal einmal rational. Du brauchst einen Unterschiedsspieler. Ja, du brauchst einen Spieler, der dir gewisse Qualitäten garantiert. Die hat Jadon Sancho. Erstmal ganz, ganz von oben betrachtet. Ja, die hat Jadon Sancho. Die hat er auch in Dortmund schon gezeigt. Jetzt aber mal den inneren Blick. Ja, Jadon Sancho hat eigentlich seit seinem ersten Abschied aus Dortmund nie wieder auch nur ansatzweise die Form gefunden, die er hier gezeigt hat. Ja, wo er auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler war. Er hat im vergangenen Jahr bei Aston Villa ordentlich Spielminuten gesammelt, aber wenn man dann mal auf die Scorer guckt, dann ist das ernüchternd. Mhm. Ist es absolut ernüchternd. Ich glaube, er hat eine Vorlage.
Genau, ich wollte gerade eben mal gucken, er hat ein Tor in der Europa League in 7 Spielen und eine Vorlage in 18 Premier League Spielen, dazu 2
Premier League Spielen.
In den Cup Spielen. Aber er ist in Anführungszeichen im Saft, weil das habe ich zuletzt ein bisschen verkannt. Jetzt gut 27 Minuten gegen Chelsea, aber 60 gegen die Wolves, 30 gegen Leeds, Brighton 60, Bournemouth 77, Brentford 77, Newcastle 60. Also ja, der spielt. Das ist jetzt nicht so, dass er auf der Bank sitzt.
Ich habe genug Spieler, die spielen. Ich brauche Spieler, die Tore schießen.
Die liefern.
Ich brauche Spieler, die liefern. Genau. Ich brauche einen Spieler, der mir 20 Scorer ersetzt.
Das ist
einfach. Ich brauche einen Spieler, der mir 20 Scorer ersetzt. Dann musst du dir halt die Frage stellen, kann Jadon Sancho das nochmal schaffen oder kann er das nicht schaffen? Ja, die Romantiker sagen jetzt, natürlich kann der das schaffen. Der fühlt sich hier wie zu Hause, der wird hier wieder aufblühen. Das ist total möglich. Das ist total möglich. Aber ist es auch wahrscheinlich? Und gehe ich das Risiko ein, Jadon Sancho zu verpflichten? Und dann stellt sich nämlich noch eine Frage, passt er auch ins System und passt er auch zum Trainer Kovac?
Genau. Und das sind auch die größten Bedenken, die sie haben und die es gibt. weil Kovac Disziplin, haben wir ja schon mal gehabt, das Thema Disziplinfanatiker, Defensivarbeit, gegen den Ball arbeiten, Flügelsystem, Fragezeichen, auch wenn jetzt Lars Ricken ja nochmal klar unterstrichen hat in einem sehr guten Interview mit den Kollegen der WAZ, mit Christian Wob und Jonas Ortmann, dass sie grundsätzlich auf den Flügeln was machen wollen, dass sie sich da verstärken wollen, dass das ein klares Ziel ist und dass es vielleicht auch eine Systemanpassung dann ab Sommer geben kann, wieder mehr so in diesen Flügelfußball von Borussia Dortmund. So, aber er und Kovac, das passt grundsätzlich nicht zusammen. Und das ist sicherlich auch eine Frage, die man sich da stellt. Ich finde, bin auch ein Sancho-Fan, aber ich finde auch, es wäre grundsätzlich ein falsches Zeichen, jetzt, wenn du auf diesen Reset-Knopf drückst, wenn du dich von der Altlast, in Anführungszeichen, mit allem Respekt, wie Julian Brandt dann eben trennst und dann sagst, wir gehen rückwärtsgewandt zu einem Jadon Sancho und holen den ein drittes Mal. Ich finde nicht, dass das ein gutes Zeichen wäre, auch wenn kostengünstig, in Anführungszeichen, braucht keine Adaptionszeit, kennt den Verein, gibt schon Argumente, aber du musst eigentlich was Neues liefern und präsentieren.
Sehe ich 100% genauso. Mich erinnert das an dieses Meme, wo einer vor ganz vielen Leuten steht und sagt, wollt ihr einen Neuanfang? Ja! Wollt ihr Jadon Sancho? Ja! So, das geht halt, eigentlich geht das nicht so richtig. Da wirst du direkt machen, ne? Ja, da wirst du direkt machen. Das geht für mich auch nicht so richtig einher. Ich bin aber der Erste, der sich wünschen würde, dass Jadon Sancho zurückkommt und dann auf dem Niveau spielt von seiner ersten Zeit beim BVB. Ich habe neulich nochmal Highlight-Clips davon gesehen. Da kommen mir Freudentränen in die Augen, wenn ich den so spielen sehe. In diese ganze Kombination mit Reus, Haaland, nachher Sancho, das war Bellingham, das war traumhaft. Das war traumhaft. Nur ich bin sehr, sehr skeptisch, ob es nochmal möglich sein sollte, dass Jadon Sancho an dieses Leistungsniveau auch nur annähernd rankommt. Und dann wird nämlich, und dann machst du dir halt auch mehrere Baustellen auf. Ja, dann hast du immer den Druck auf den Trainer, welcher es dann auch immer sein mag. Ja, auf Niko Kovac oder sonst wen. Jadon Sancho ist da, spielt aber nicht. Du hast immer Druck. Du kriegst immer Druck von außen. Der Publikumsliebling, warum spielt er nicht? Dann spielt er schlecht. Dann gibt's viel Frustration. Dann hast du viel auch auf ihn gesetzt, was nicht geliebt. Weißt du, so ganz viele Dinge, die man auch einfach bei so einem Transfer auch als Verein mal ganz rational überdenken muss und sich auch über die Folgen im Klaren sein muss. Und deswegen bin ich gespannt.
Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das seht. Ne? Muss der BVB da drauf gehen? Muss er es nicht machen? Wie gesagt, vielleicht nicht mit der Romantikbrille, sondern das Ganze irgendwie sachlich nüchtern einordnen, auch wenn das natürlich für einen Fan schwer ist, aber bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze am Ende seht. Fakt ist, der BVB will was machen auf der Position, wird einen Brandt-Nachfolger verpflichten, hat aber auch mit Justin Lermer, den sie eher auf der 8 als auf der 10 sehen, aber mit einem Lermer, aber vor allen Dingen dann auch mit einem Samuele Inacio und Choupo-Moting kann da ja auch noch spielen. Genau, Inacio ist es vor allen Dingen.
Ja, aber Choupo-Moting zum Beispiel mal so als Beispiel. Ja, den haben wir ja auch in der vergangenen Saison, wenn er denn mal fit war, haben wir immer gesagt, wow. Ich weiß sogar, ein Kollege hat sogar mal geschrieben, Dortmund hat mit Choupo-Moting vielleicht den besten Mittelfeldspieler der Bundesliga verpflichtet. Ja, davon ist nicht viel übrig geblieben. Davon muss man ehrlich sein, ist nicht viel übrig geblieben, weil Choupo-Moting eben hier in ein ganz klares defensives System gepresst wird. Ich meine gepresst positiv. Ja, er muss halt seine Aufgaben erledigen und es war klar, dass er das nicht in dem Maße schafft, wie sich Niko Kovac das vorgestellt hat. Und deswegen hat er nicht so viel gespielt.
Weil Niko einer der war, die ganz klar gesagt haben, er will diesen Spieler haben. Ne? Also Niko Kovac war schon auch einer, der diese Verpflichtung mit forciert hat. Ne? Also das,
und der dann immer festgestellt, der ist mir für das, was ich von ihm erwarte, nicht fit genug.
Ja.
So. Und er wird nicht weniger von einem Jadon Sancho erwarten.
Ja.
Ja, und deswegen kann ich mir diese Kombination Stand jetzt nicht so richtig gut vorstellen, dass Sancho und Kovac ein Traumduo ergeben.
Stand jetzt, Lieblingswort von Niko Kovac. Jetzt reden wir schon viel zu lange über Jadon Sancho, über ungelegte Eier. Aber wie gesagt, der Name wird diskutiert, nicht nur bei euch Fans, sondern auch beim BVB auf der obersten Stelle. Aber eher jetzt nicht mit der, am Ende glaube ich, dann mit der finalen Entscheidung es dann zu machen, sondern wahrscheinlich eher zu sagen, wir gehen einen neuen Weg. Aber sicherlich interessant, in welche Richtung das geht. Lass uns einmal kurz den Brandpart abschließen, was er machen könnte. Du hast schon gesagt, es gibt sicherlich auch schöne Städte im Ausland, London beispielsweise, auch auch den Süden. Also es ist nicht so, dass Julian Brandt jetzt schon was in der Hinterhand hat oder schon ganz genau weiß, ich werde das und das machen und deswegen habe ich beim BVB oder haue ich beim BVB jetzt in den Sack. Nein, so ist es nicht. Aber man darf nicht vergessen, ein Spieler von seiner Qualität, in seinem Alter, mit den Skills, die er hat, vor allen Dingen ablösefrei dann zu sein, selbst ein gutes Handgeld mitzunehmen, aber ablösefrei zu sein, das ruft natürlich einige Vereine auf den Plan. Der FC Barcelona kann ein Thema werden. Die sind oft darauf aus, ablösefreie Spieler zu verpflichten. Vielleicht jetzt nicht als Kaderspieler Nummer 8, 9, 10, sondern dann eher 13, 14. Aber Hansi Flick kennt ihn tatsächlich gut. Der FC Arsenal um Mikel Arteta, das ist auch eine Art und Weise, wo er fußballerisch, finde ich, reinpassen kann. Gut, du hast letztens gesagt, die spielen gar nicht mal so schön Fußball, Jesko.
Ne? Ey, ich habe Chelsea gegen Arsenal gesehen, musste ich ausmachen. Konnte ich nicht ertragen. Fand ich wirklich. Also da. Es wird ja oft über die Bundesliga gelästert, dass die vielleicht technisch hier und da nicht auf dem Niveau der anderen großen Ligen ist, auch zu Recht sicherlich. Mhm. Aber ich habe trotzdem, da habe ich bei jedem Bundesligaspiel mehr Spaß als bei dem Spiel.
Ja.
Ich will jetzt nicht unsere Premier League, weil es gibt super Premier League Partien, aber also das war wirklich nichts.
Mhm. Gut, ich war letztens bei Tottenham Arsenal, das war dann schon natürlich von der Intensität deutlich mehr und höher als manche Spiele bei uns. Aber ich weiß schon, was du meinst. Fabian Hürzeler, Brighton-Trainer, hat letztens ja auch stark kritisiert, dass das eine Art und Weise ist, Fußball zu spielen, die er nicht unbedingt mag. Aber anyways, also so Geschichten. Barca, Arsenal, Aston Villa, das sind Vereine, die interessiert sind. Und ich glaube, jetzt kann auch eine neue Dynamik oder wird eine reinkommen durch den Fakt, dass er auf dem Markt ist, dass er ablösefrei ist.
Und da wird er wird auch aller Voraussicht nach nicht mit zur WM fahren. Ne? Also
ja, ziemlich sicher, das glaube ich auch. Ja.
Da kannst du du eigentlich auch nochmal von ausgehen, dass er dann auch einen Sommer hat, wo er sich wirklich auch frühzeitig dann bei einem Club präsentieren kann.
Ja, und ich glaube vor allen Dingen, dass Jude nochmal eine geile Erfahrung haben möchte. Ich glaube auch, dass es das Ausland wird. Wir haben ja auch schon mal berichtet, er hat mittlerweile eine spanische Freundin aus Katalonien, spricht Spanisch, lernt Spanisch. Also auch der Süden, Spanien ist eine Liga, die ihn reizen würde. England sicherlich auch. Also ich glaube sehr sicher, dass das Ausland wird, auch wenn es noch diese romantische Vorstellung von Werder Bremen gibt.
Ich wollte gerade sagen, liebe Bremer, macht euch nicht zu viel Hoffnung. Stand jetzt kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, nee, tatsächlich nicht. Aber ich kann mir am Ende vorstellen, dass es sogar ein Verein wird, wo vielleicht der ein oder andere sagt, wow, also vom BVB nochmal dahin, damit habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Wer weiß, vielleicht wird es auch...
Groß oder klein?
Vielleicht sogar ein bisschen größer, ja. Wer weiß, so, ne? Vielleicht dann doch die Überraschung Arsenal, Barcelona, wo man sagt, das gibt's doch gar nicht so. Manuel Akanji-like, wo man sagt, was, der spielt auf einmal bei City, gut, jetzt bei Inter, aber so, ne? Aber mal schauen. Vielleicht wird's auch, ich spinne jetzt einfach, RCD Mallorca und er macht sich nochmal ein schönes Leben, zwei, drei Jährchen in der Sonne und hat einen geilen Verein. Ich weiß es nicht, so, ne?
Vielleicht kommt auch ein Bundesligist und sagt so, wir brauchen dringend einen Neuanfang mit einem Star.
Aber das macht er, glaube ich, nicht. Also alles nach Dortmund, also das kann ich mir bei ihm eigentlich nicht vorstellen, dass er dann sagt, ich gehe in die Bundesliga und mach nochmal da was anderes. Auf jeden Fall wird das interessant. Wie hat Nico gesagt, mein Jule, dem wünsche ich alles Gute. Und wenn er nicht mehr bei uns ist, dann werden wir ihn trotzdem verfolgen. Das machen wir sicher auch.
Ja, absolut. Also. Und verfolgt haben wir auch, um jetzt eine grandiose Überleitung zu machen. Ich entschuldige mich übrigens für meine Stimme. Mich hat am Wochenende meine Stimme verlassen und deswegen sind wir heute vielleicht auch ein bisschen kürzer unterwegs, damit sie auch noch durchhält. Aber verfolgt
bislang haben wir, Respekt, hält sie gut durch. Jetzt kannst du ihr nochmal sagen.
Hab mir auch da so ein Zeug reingesprüht. Was wollte ich denn jetzt sagen?
Du wolltest die Überleitung machen zum Spiel gegen den ersten FC Köln,
was dann wieder exakt das war, was keiner wirklich haben wollte. Ein Spiel, wie wir es schon sehr oft in dieser Saison gesehen haben, Dortmund macht seine Tore, überzeugt nicht und lässt sich dann auch noch irgendwie ein spannendes Spiel aufdrücken, was du gegen eine Mannschaft im Abstiegskampf gegen 10 Leute das kannst du eigentlich nicht gebrauchen, das darfst du auch nicht zulassen. So ein Spiel hatten wir aber gefühlt, schon sehr oft in dieser Saison. Mhm. Danach haben sich die Bosse oft hingestellt, so nach dem Motto, hey, was wollt ihr denn? Wir haben doch gewonnen und ich habe auch Gutes gesehen. Diesmal klang das hinterher tatsächlich in allen Etagen etwas anders. Sowohl bei Lars Ricken bei uns am Tisch, der richtig sauer war, als auch bei Nico Kovac hinterher, der auch überhaupt nicht glücklich war über die über das Auftreten seiner Mannschaft. Und ich hatte das halt auch vorher in der Vorberichterstattung so ein bisschen als Charakterfrage hingestellt, was sehen wir? Sehen wir Bergamo-Mannschaft oder sehen wir die Bayern-Mannschaft? Und wir haben leider ganz viel von der Bergamo-Mannschaft gesehen, die sich, die wenig Zug hat, wenig Griffigkeit, zu wenig auch nach vorne gemacht hat, zu langsam gespielt hat. Das war einfach nicht gut. Ich fand es dann gut, dass die Bosse mal hinterher auch ganz klar gesagt haben, das fanden wir nicht gut, wir erwarten mehr. Ich bin gespannt, welche Konsequenz sie daraus ziehen.
Ja, vor allen Dingen, du hast alles völlig richtig angesprochen. Sie machen dann einen Abstiegskandidaten oder zumindest eine Mannschaft, die aufgestiegen ist und die alles daran setzt, die Klasse schnell zu halten, machen sie dann natürlich unnötig stark, denn auch durch das Tor Kaminski wird's hinten raus nochmal richtig wild. Dann gibt es diese entsprechende Szene, wo der BVB sicher Glück haben kann, dass es nicht den Pfiff gibt.
Lass uns da tatsächlich gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, aber können wir gleich. Willst du es jetzt oder willst du gleich?
Nee, lass uns gleich darüber sprechen. Wahrscheinlich vergessen wir jetzt. Aber ich frage mich halt wirklich, und das öffnet dann halt auch nochmal die Augen, so ein Spiel, wie will sich der BVB präsentieren? Weißt du, welche Geschichte erzählt mir diese Mannschaft? Ja, sie haben Mentalität, weil sie das ein oder andere Spiel dann noch irgendwie über die Runden gewirkt haben. Aber was wollte mir diese Mannschaft jetzt gegen Köln erzählen? Wollte sie mir erzählen, wir haben eigentlich keinen Bock mehr, weil es geht nach oben nichts mehr und nach unten, das schaffen wir schon. Also
Sie wollte mir erzählen, wir führen 2-0 in Köln, jetzt können wir ja jeder für sich ein bisschen spielen und machen einen lockeren Lally.
Aber wie wir 2-0 geführt haben, wissen wir jetzt auch nicht so ganz genau. Nach einer Ecke machen wir schon irgendwie eine Bude.
Ja.
So, und dann hat halt der Jude nochmal einen guten Moment und legt dem Bayer da einen auf. Aber das kann nicht sein. Das kann nicht sein. So ein Larifari-Fußball. Vor allem, wo du eine Woche vorher uns alle so begeistert hast, und das meine ich mit, welche Geschichte erzählen wir denn jetzt, ne? Da gegen die Bayern hast du ein leidenschaftliches, ein gieriges, ein galliges Spiel abgeliefert. Und gegen Köln war davon nicht zu sehen. Wirklich nicht zu sehen. Und das, dann kann ich auch den Frust bei den Bossen hundertprozentig verstehen. Und deswegen müssen sie halt wirklich, und dann kommen wir nochmal auf Jule Brandt und den Sommer zurück, sich wirklich überlegen, wie gestalten wir diese Mannschaft und wie gestalten wir diesen ganzen Verein. Es ist nicht nur die Mannschaft, weil es hat sich auch durch personelle Veränderungen im Team immer ein ähnliches Muster in den letzten Jahren durchgezogen. Ja, die konnten immer nur, wenn sie mussten. Ja, aber die müssen mal wollen, ja, von Anfang an. Die müssen einfach mal von Anfang an wollen. Und irgendjemand, ich glaube, Tabea Kemme oder Lothar haben es am Tisch gesagt, dem FC Bayern passiert sowas nicht gegen einen Abstiegskandidaten Abstiegskandidaten ist übertrieben, aber über eine Mannschaft im Abstiegskampf zu zehnt, da werden die aufgefressen. Und da läufst du auch nicht Larifari nebenher und schaust, dass der dann doch noch irgendwie aufs Tor schießt, sondern da ist dann Zucht drin.
Und
da
weil sie Mentalität haben, aber gepaart mit individueller Qualität in fast allen Mannschaftsteilen so, ne?
Da fällt aber Dortmund hat auch individuelle Qualität,
die aber Köln. Ja, klar. Aber das ist es halt eben, so dieses, und da reden wir wieder darüber, dieses Gefühl auch, ich meine, das ist jetzt nicht einfach, ne? Du fliegst aus der Champions League raus, im DFB-Pokal gibt's nichts mehr und du guckst auf die Tabelle und sagst, gut, 7, 8, 9 Punkte sind wir vor den Champions League-Plätzen, ne? 6, 7, 8, da wird schon nichts mehr passieren. Das heißt, da geht's dann auch um intrinsische Motivation, um einen gewissen Spannungsabfall.
Genau.
Das ist keine einfache Situation. Trotzdem bist du verdammt nochmal Fußballprofi bei Borussia Dortmund und musst dann in jedes Spiel mit den Messern zwischen den Zähnen da reingehen und sagen, die fegen wir jetzt bis zum Schluss weg und zeigen, warum wir das Spiel gewinnen wollen. Und da hat der BVB eben zu viel Spiele, auch in Phasen gehabt, in denen es um was ging, oder noch um mehr ging als jetzt.
Kannst Köln nennen, kannst Heidenheim nennen, kannst Wolfsburg lernen, kannst auch ein Bremen-Spiel nennen, das geht am Ende 3-0 aus, das sieht gut aus, aber wenn du das Spiel dir anschaust, ja, dann erzählt das auch eine ganz andere Geschichte. Und diese Geschichte, die müssen sie halt wirklich mal überdenken, wie sie das dann auch mal von Grund auf anders erzählen. Aber und da kommen wir wieder dahin, dass man halt immer das Gefühl hat, und ich habe das schon mal gesagt, ich sage das nochmal, Borussia Dortmund ist wie so ein mittelständisches Unternehmen, wo alle ihr Geld verdienen, alle glücklich sind, den Marktführer, den jetzt anzugreifen, da müssten wir ein Risiko gehen, das machen wir nicht. Nee, wir sind hier, das passt schon. So. Ne, und das kann man machen, ja, dann verdienst du dein Geld. Und nur wenn es dann mal ein Jahr in die Hose geht, dann kriegst du halt auch ganz schnell Probleme. Das ist jetzt 2 Jahre gut gegangen. Ja, einmal hast du dich als Tabellenfünfter nochmal eben für die Champions League qualifiziert. Einmal hast du mit einem Monster-Endspurt, ne, wo sie dann mussten, da konnten sie plötzlich mit einem Monster-Endspurt diese Champions League erreicht. Aber ich weiß nicht, ob das die Basis ist, auf der man dann auch nachhaltig ein spannendes Projekt aufbaut. Ja. Aber vielleicht, ich meine, ist es notwendig, ein spannendes Projekt aufzubauen? Ne? Ist auch die andere Frage. Aber jetzt kommen wir schon fast ins Philosophische. Ich möchte aber gerne nochmal über das Handspiel von Jan Couto reden, weil das ist für mich ein 100%iger Elfmeter. Und für den DFB übrigens auch. Wie er im Nachgang dann gesagt hat, dass es eine klare Fehlentscheidung ist, dieses Handspiel nicht zu geben. Und auch nicht ein, oder dass der VAR auch nicht eingreift. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Da muss der VAR sagen, das ist ein Handspiel, schau dir das an. Und da verstehe ich auch den Kölner Rage total. Und mich macht es sau sauer, weil ich auch als jemand, der das ja kommentieren muss, der das ja auch einschätzen muss und die Leute fragen, warum ist denn das jetzt kein Handspiel? Ja? Ich einfach nicht mehr sagen kann, deswegen, ich weiß es nicht. Ich verstehe den ganzen Prozess nicht. Warum? Da muss es doch sofort im Ohr klingeln und sagen, Junge, wenn du es nicht gesehen hast, schau es dir an. Ja, der Ball kommt aus seinem Rücken, aber diese Flanke ist erwartbar. Und du siehst das auch in der Einstellung. Da guckt er dahin, er weiß, dass diese Flanke da lang fliegt. Und dann hat er seinen Arm hier und da fällt der Ball da drauf. Und dann ist das ein Handspiel. Und da kann mir jeder erzählen, was er will.
Ja, ich glaube, das Problem ist weiterhin, dass es nicht die komplette Einhelligkeit in den Regeln gibt, dass es noch viel, auch beim Handspiel, viel zu viel Graubereich gibt. Was ist jetzt eine unangemessene oder was ist eine unangemessene Körperhaltung? Was ist eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche? Es ist irgendwie, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass in 10 Fällen 9-mal definitiv gepfiffen wird und dass der BVB in dem Sinne Glück hat. Nach der aktuellen Regelauslegung ist es auch definitiv ein Handspiel. Trotzdem,
aber von den 5 Leuten, die sich das angucken, konnte sich da keiner committen zu sagen, das ist ein Handspiel. Und das geht mir halt nicht in den Kopf.
Ich kann ja mal gerade eben sagen, was der DFB gesagt hat. Der Schiedsrichter nahm kein Handspiel wahr, also Daniel Siebert, deshalb ließ er weiterspielen. Ja. Nach Ansicht des Videoassistenten war die Armhaltung von Jan Couto im Sprung natürlich, auch wenn er den Ball mit dem Kopf verfehlte. Deshalb sah er von einer Intervention ab, heißt es von der sportlichen Leitung der DFB Schiri GmbH. Der Ball war für den Dortmunder aufgrund der großen Distanz erwartbar, zumal er seine Richtung nicht änderte. Zudem war Jan Couto vom Arm vom Körper abgespreizt. Deshalb spricht aus unserer Sicht so deutlich mehr für eine Bewertung des Handspiels als strafbar. So, dass eine Intervention des VAR angebracht gewesen wäre. Also, die sagen am Ende auch, es wäre angebracht gewesen, am Ende da zu entscheiden. Trotzdem finde ich, Jesko, vielleicht mache ich mich jetzt wieder, wobei ich mache mich nicht unbeliebt, es war eine Entscheidung, die am Ende pro BVB war. Du sagst 100%, gibt aber auch ein paar Argumente dann zu sagen, der Ball ist zwar lange in der Luft, es ist aber der Sprung, es ist nicht die Armhaltung über der Schulter, sondern sie ist seitlich ausgestreckt, verändert nicht krass die Richtung des Balles, er fällt ja trotzdem noch zu einem Kölner Spieler.
Naja, aber dann vielleicht auch ein paar Argumente. Schon so, dass der Kölner Spieler den Ball nicht mehr verarbeiten kann. Wäre der Ball durchgegangen, dann hätte er ihn wahrscheinlich verarbeiten können.
Ja. Aber es ist nicht bewusst das Rausstrecken des Armes, um dann am Ende zum Ball zu kommen, sondern es ist die, man hat ja mal irgendwann gesagt, eine Haltung in dem Sinne von im Sprung, er springt und lässt den Ball dadurch beim Runterkommen so ein bisschen seitlich. Also klar, ich hätte den auch gegeben, aber da sind wir wahrscheinlich wieder in einem Graubereich, wenn am Ende 4, 5 Leute sagen, ich sehe die Absicht nicht, weil Ball geht an die Hand, ist laut Regel nicht direkt Hand. Ja. Vielleicht müssen wir da hinkommen, dass wir sagen,
ja, aber Ball dann schießt du nur noch den Ball an die Hand, ne? So.
Ja, und dann musst du vielleicht, sagen, wenn er Absicht zu erkennen ist beim Schießen an die Hand, dann so, ne?
Das wäre geil, die Absicht umkehren, das wäre natürlich super.
Ja. Keine Ahnung.
Es ist super schwierig, aber für mich war das einfach. Er hat den Arm so draußen, er weiß, dass der Ball da kommt. Ja. Wenn du ihn da draußen dran kriegst, dann ist das für mich ein Elfmeter.
Dann ist das für mich ein Handelfmeter. Ja, hat der BVB am Ende ja auch gesagt, Kovac, auch Ricken, auch Kehl.
Ich fand den Eingriff bei der roten Karte zum Beispiel sehr gut, weil das war im Spiel überhaupt nicht zu sehen für mich als Zuschauer. Auch als Schiedsrichter kann ich mir vorstellen, ist das super schwer zu sehen, aber von hinten mit den offenen Stollen Richtung Sprunggelenk und Achillessehne ist einfach rot. Fertig. Mhm. So, und den fand ich zum Beispiel super, den Eingriff, auch beim Elfmeter.
Ja.
So, das habe ich nicht gesehen, dass der Kölner zuerst dran war, ne? Mhm. So, das war halt auch eine Millimeterentscheidung, aber dieses Handspiel, und das ist, aber du darfst gar nicht in die Situation kommen als BVB, dass dich in der 95. Minute oder was es war, so eine mögliche Entscheidung noch juckt in so einem Spiel. Mhm. Sondern du musst da eigentlich 4-0 führen.
Ja.
Und dann können die von mir aus noch einen Handspiel-Elfmeter kriegen.
Ja, 100%. Das ist so. Das ist so. Nun ja, lass uns trotzdem nochmal über ein Thema sprechen. Wir hatten eben Niko Kovac nur mal zumindest anreißen. Auch ein Thema, was in der Führungsebene diskutiert wird. Du führst 2-0 in Köln. Ja, du führst jetzt nicht so souverän, dass du jetzt das Gefühl hast, wir drücken das Ding jetzt mit einem 3-4-0 an die Wand. Aber trotzdem dann in der 82. Niklas Süle zu bringen, der keine Zukunft mehr hat, wo sich die Wege im Sommer trennen werden, nach unseren
Infos. Der beim 1-2 übrigens schön Begleitservice geliefert hat.
Der Begleitservice liefert, so. Dann bei 90. plus 2 Bellingham zu bringen, das sind dann so Geschichten, wo man dann am Ende sagen kann, komm, Nico, bring mal hier in der 70. in Reggiani, bring mal einen Inacio, die dann beide auf der Bank saßen, anstatt jetzt als Zeichen einen Süle zu bringen. Was denkt der Reggiani in dem Moment, der unter Kovac seine Champions-League-Minuten bekommen hat, Debüts bekommen hat und, klar, darf man nicht vergessen. Aber da vielleicht einem jungen Spieler dann das Zeichen zu geben, das, was wir letzte Podcast-Folge im Übrigen thematisiert haben, jetzt das auch als Experiment zu nutzen, nicht zu sehr überstrapazieren, aber zumindest zu nutzen, da dann auch wirklich auf Entwicklung von Talenten jetzt schon reinzugehen in den letzten Spielen. Da muss vielleicht dann mal Nico auch ein bisschen hinkommen und sagen, komm, das mache ich jetzt. Weil in der Situation, was bringt mir das jetzt, in Süle zu bringen? Was willst du da noch retten? Was willst du da noch wahren? Was willst du da? Also,
ja.
Da kann man sicherlich drüber streiten und diskutieren. Und das ist ein Thema, daran muss er sich auch messen lassen, dann über den Sommer hinaus, dass er dann diese Jungs, die wir vorhin aufgezählt haben, Pracis, Albert, Reggiani, Bellingham, Duarte, Kaba, Lerma, dann auch wirklich einzubinden, einzusetzen und da den Weg auch zu begleiten. So, also da.
Weil Nico ist ja auch Pragmatiker, ne? Der ist angetreten, dem wurde gesagt, wir müssen in die Champions League, sagt er, okay, dann bringe ich euch in die Champions League.
Punkt. Ja, genau. So. Und wenn der jetzt die beste Vizemeistersaison am Ende spielt, dann hat er auch wieder Argumente zu sagen, so, ne, ich habe da einen guten Job gemacht. Nur sieht man da natürlich auch, dass eine Entwicklung jetzt dann auch darüber hinaus passieren muss. Das ist das Thema, was wir immer wieder diskutieren und ansprechen. Ja. Mal schauen. Haben wir noch was, Jesko?
Nö, ne? Ich habe nichts mehr. Nee, ich habe nichts mehr. Wir gucken vielleicht beim nächsten Mal dann nochmal intensiver in den Sommer. Wir haben uns jetzt sehr viel mit der Offensive beschäftigt. Die Defensive ist auch ein super spannendes Thema. Ja. Gerade die Innenverteidigersituation ist auch super spannend, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich sagen.
Ach so, ganz kurz. Müssen wir das noch einmal zumindest sagen? Nicht, dass ich gerade was verwechsel. Das mit Emre Can, dass man sich klar positioniert, ihn mit ihm verlängern zu wollen, hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, noch nicht drin. Wir hatten darüber diskutiert, ob man es machen soll oder nicht machen soll. Aber
muss man ehrlich sagen, also wir hatten genau diesen Stand dann so ein bisschen als Hypothese in den Raum gestellt.
Genau.
Ist dann im Prinzip parallel dazu auch vom Verein mehr oder weniger bestätigt worden, auch von Lars Ricken in dem Interview mit den Kollegen der WAZ. Entspricht auch unseren Infos, war auch vorher klar. So, jetzt rummert es hier ordentlich, sorry, das sind die Bauarbeiter.
Ich höre es gar nicht so extrem.
Nee, aber das ist gut. Also wenn ihr es nicht gehört habt, dann vergesst, dass ich das gesagt habe. Ah. Ich höre es extrem, bei mir wackelt richtig der Stuhl. Das macht Sinn. Auch jetzt sagen viele, aber wenn wir den Brand abgeben, dann könnt ihr doch jetzt auch den Can abgeben. Ey, aber der hat wirklich die Knochen hingehalten und jetzt hat er die Knochen kaputt. Und da finde ich es dann auch eine gewisse soziale Verantwortung von einem Verein zu sagen, okay, Emre, du hast jetzt einen Kreuzbandriss, bis 30.06. machen wir alles und ab 1.07. kannst du sehen, wo du bleibst. Mhm. Das entspricht auch nicht meiner Vorstellung von einem sozialen Miteinander. Schon alleine das. Jetzt muss Emre das natürlich auch noch annehmen, was der Club ihm hinlegt, aber aus dem Verein hören wir auch, dass das wahrscheinlich nicht das Problem sein wird. Aber auch mit Emre Can kannst du ja vor Oktober, November, wenn du ehrlich bist, gar nicht planen.
Genau, das heißt, du brauchst eigentlich ein Süle geht.
Ja, jetzt kommen wir doch dahin. Can
kannst du nicht planen.
Sollen wir jetzt auch noch?
Ja, jetzt kommen wir doch dahin. Ja, aber du brauchst dann im Endeffekt drei Innenverteidiger. Wahrscheinlich auch ein, zwei Gestandene, ein Talent. das irgendwie.
Ja, zwei Talente hast du im Kader mit Mane und Reggiani.
Genau, genau.
Die müssen aber auch noch beweisen, dass sie wirklich auf höchstem Niveau dann spielen können. Ja. Das war alles nett, was man gesehen hat, aber konstant auf dem Niveau müssen sie es zeigen. Du hast Anton und Benze Baini dann im Zweifel jetzt noch im Kader. Mhm. Große Fragezeichen kreist noch über Nico Schlotterbeck. Da bin ich sehr gespannt, wann es da ein Ausrufezeichen geben wird, in welche Richtung auch immer. Aber auch das, ne? Jetzt haben wir einen Brand abgegeben, haben wir schon gesagt, wir müssen einen Unterschiedsspieler für den BVB besorgen. Oder nicht wir, aber der BVB muss einen Unterschiedsspieler besorgen. Hm. Klingeling, Geld. Hm. Was ist mit Gerassi? Dann brauchst du plötzlich einen Stürmer, der zweistellig trifft. Klingeling, Geld. Dann brauchst du plötzlich zwei Innenverteidiger, zwei Gestandene.
Ja.
So, weil nur mit Benze Baini und Anton plus Mane und Reggiani kannst du nicht in die Saison gehen. Das geht nicht, finde ich.
Ja. Ja.
So, ja. Klingeling, Geld. Also, also da musst du wie bei, was war das früher, hier Anstoß 2 oder so, wo du aufs Bank-Symbol klicken konntest und dann kam immer Geld raus, das funktioniert nicht. Ja. Das funktioniert nicht beim BVB.
Stimmt.
Ja. Ja, und du hast auch keinen großen Gönner im Hintergrund.
Boah, jetzt komm nicht hier mit der BVB, wieder Aki Watzke und wieder Lars Ricken. Wir haben keinen Start in der Hinterhand. Ich meine, klar, du hast recht, aber
ist so.
Da erwarte ich dann halt, du hast schon recht.
Bei der aktuellen politischen Lage muss man aber auch tatsächlich noch fragen dürfen, wie lange diese Vereine in England noch einen Start im Rücken haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Aber um es abzuschließen, Emre, bin ich bei dir. Der BVB hätte es grundsätzlich auch im Übrigen ohne die Verletzung gemacht mit ihm, weil sie schon auch wissen, Kapitän geht voran, ist vielseitig einsetzbar. Ich finde es aus ökonomischer Sicht schwierig zu verlängern, weil ich da eher sage, boah, bei dem Gehalt, natürlich wird er, wenn dann eher die Hälfte angeboten bekommen, also nicht nochmal zu gleichen Bezügen, aber bei dem Gehalt, da wird schon auch was frei werden, was du in einen guten neuen Spieler investieren kannst. Aber aus menschlicher Perspektive und dem, was Emre geleistet hat, finde ich das absolut vertretbar und glaube auch, dass er das im Übrigen annehmen wird. Bei Schlotterbeck glaube ich, dass wir im März eine Entscheidung dann haben, dass es wahrscheinlich vor der Länderspielpause so dann passieren und kommunizieren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, nach allem, was ich höre, dass es Real Madrid wird. Der BVB geht im Übrigen auch nicht davon aus. Mhm. Das sagen auch unsere Realquellen. Ja, er sei auf der Liste, aber so weit fortgeschritten und so konkret, wie das hier und da gemacht wird, ist es bei Schlotterbeck und Real nicht. Die gucken ja auch eher in die Richtung, mal ablösefrei was zu holen, als da dieses Monsterpaket. Bin gespannt, wie der März am Ende aussehen wird, was wir im Podcast dann zu verkünden haben bei Schlotterbeck. Glaube aber, dass es in die Richtung geht, dass er beim BVB bleiben wird. Aber let's see.
Wir werden sehen.
Ja.
Alles klar. Das haben wir doch fast unsere Stunde voll. Sehr gut.
Ja, so war doch wieder lange. Jesko, sag den Handwerkern, dass er nicht bei dir gleich durch die Wand da kommen soll, ne?
Ja, ja.
Ja. Und ich gehe wieder streichen hinten.
Ja, mach das. So. Vielen Dank, Patrick. Also, vielen Dank euch fürs Zuhören.
Viel Spaß euch.
Und bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast.